Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Schön. Nee, finde ich auch. War vorhin woanders, da war das so ein Rondell. Da war das schön. Machen Sie uns das so auf? Ah, ja, das ist
ganz.
Sind die jetzt schon dran?
Ja, sind dran.
Ja, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Justus Ulbricht. Ich darf Sie begrüßen im Namen des Sandstein Verlags, der lebt und arbeitet in Dresden. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind, mal nicht zu Luther, sondern zu Lenin im übertragenen Sinn. Wir wollen über zwei wunderbare Katalogbücher sprechen, die aber als Ausgangspunkt nehmen, um über ein Ausstellungsprojekt zu reden und Sie zu informieren, was im Februar in Zürich begann und im Oktober in Berlin weitergehen wird. Und wir werden schließlich versuchen, in der Kürze der Zeit, in einer halben Stunde, uns in Beziehung zu setzen zu dem Ereignis, an was wir mit diesen Büchern und mit der Ausstellung erinnern, nämlich an die russische Oktoberrevolution. Wer sich erinnern kann, weiß ja, dass wir nicht nur ein Lutherjahr haben, 1517, sondern eben auch ein Jahr, was uns auf ein anderes welthistorisches Ereignis verweist. Ich habe drei Gesprächspartner um mich herum sitzen. Christiane Janicke zu meiner Linken ist die Kuratorin der Berliner Ausstellung. Sie war in der Schweizer Ausstellung bereits mit dem Team. Sie ist Osteuropa-Historikerin, freiberufliche Kuratorin und Coacherin für kulturelle Projekte. Und sie ist jemand, der längere Zeit in Russland, respektive zuletzt in Weißrussland, gelebt hat. Sie kennt also auch die aktuelle Erinnerungskultur vor Ort und die aktuellen Gesellschaften. Neben ihr sitzt Jörg Barbarowski, Professor an der Humboldt-Universität in Berlin, bekannt geworden als einer der ausgewiesenen Kenner der Gewalt im 20. Jahrhundert. Er ist also Gewaltforscher, wenn man so will, als Historiker, als Osteuropa-Historiker. Und er ist jemand, der sehr genau mit scharfem Blick auf die Oktoberrevolution und deren politische, moralische und ethische Folgen geblickt hat. Zu meiner Rechten Dirk van Laak, ebenfalls Historiker, aber nicht Osteuropa-Historiker ursprünglich. Er ist seit neuestem Professor für europäische Geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts hier an der Universität in Leipzig. Die drei Spezialisten werden die Gelegenheit haben, in kurzen Statements eine bestimmte Rolle zu spielen. Frau Janicke natürlich wird versuchen, uns die Grundtendenz, den Tenor der Ausstellungsprojekte nahezubringen. Herrn Barbarowski habe ich vorher schon gefragt, er hat sich darauf eingestellt, ob denn die Oktoberrevolution 1917 Chancen hatte oder von Anfang an ein Projekt war, was eher auf große Opfer, denn auf große Erfolge zugelaufen ist. Und Dirk van Laak wird zuletzt versuchen, in wenigen Sätzen und Gedanken sich zu überlegen, welchen Stellenwert die Erinnerung an die Oktoberrevolution im europäischen Gedächtnis heute hat oder haben sollte. Sie alle haben die Chance, diesen drei Persönlichkeiten beim Denken zuzuhören und auch beim Gespräch dann miteinander, denn wir werden in der Kürze der Zeit, in der halben Stunde, die wir haben, keinen Publikumsdialog inszenieren können mit Ihnen. Nehmen Sie es als Impuls, nehmen Sie es als Anregung mit. Gehen Sie in die Halle 5 zum Sandstein Verlag und gucken mal, da sind nämlich die Bücher zu bekommen. Und gehen Sie dann auch vor allen Dingen im Oktober in die Ausstellung in Berlin. Frau Jannecke, Sie haben das Wort zum Thema, wie kriegt man ein großes Thema in wenige Räume?
Vielen Dank. Ja, die Berliner Ausstellung, die ab dem 18. Oktober dort zu sehen sein wird, zu der ich Sie sehr herzlich einlade, ist, wie schon erwähnt, ein Kooperationsprojekt mit dem Schweizerischen Nationalmuseum, dem Landesmuseum Zürich. Dort hat die Ausstellung schon am 23. Februar eröffnet. Die beiden Ausstellungen sind verbunden, zum einen durch eine gemeinsame Marke, die Sie hier auch sehen, also dieses 1917 Revolution. Rein grafisch eint das die beiden Ausstellungen und eben auch den gemeinsamen Essayband, den wir hier heute vorstellen. Und es wird einige gemeinsame Ausstellungsteile geben. Bestimmte Objekte werden sowohl in Zürich als auch in Berlin zu sehen sein, aber es sind zwei ganz verschiedene Ausstellungen, sie haben zwei verschiedene Konzepte und ich möchte Ihnen jetzt gerne was über die Berliner Ausstellung erzählen. Wir haben uns da die Frage gestellt, warum müssen wir uns überhaupt an die Oktoberrevolution oder überhaupt an die Revolution in Russland erinnern? Was geht uns das noch an? Was hat für Sie eine Bedeutung heute? Und ich denke, man kann darauf antworten, es war unzweifelhaft ein Ereignis von welthistorischer Bedeutung. Die Ereignisse haben Russland bzw. die Sowjetunion zu einer Weltmacht gemacht, das gesamte 20. Jahrhundert geprägt. Und diese Folgen wirken insbesondere in Russland, der umliegenden post-sowjetischen Region nach und man spürt es auch bisweilen noch in der internationalen Gemeinschaft. Ein zweiter Grund ist, dass es das erste große Experiment war, eine sozialistische Gesellschaft zu realisieren, im Anspruch nach eine sozial gerechte Gesellschaft. Und diese Idee hat natürlich sehr inspirierend gewirkt und das weltweit für soziale und nationale Emanzipationsbewegungen. Es wurden weltweit kommunistische Parteien gegründet, sodass das einen sehr großen Einflussbereich hatte, auch auf die Innenpolitik vieler Länder, die sich dazu in der einen oder anderen Weise verhalten haben. Und genau das wollen wir in der Ausstellung abbilden. Es wird im ersten Schwerpunkt um die Revolution gehen und im zweiten Teil um ihre Folgen. Wenn wir über die Revolution sprechen, dann sprechen wir bzw. wollen den Besucher ein wenig einführen in das russische Imperium um die Jahrhundertwende, um überhaupt zu verstehen, was da passiert ist, wie es zu diesem revolutionären Umbruch kommen konnte, die starke soziale Kluft in der russischen Gesellschaft, aber auch die Aufbruchstimmung in der Kunst, aber auch unter Intellektuellen. Natürlich die Revolution von 1905 und den Ersten Weltkrieg, der eine ganz entscheidende Rolle auch für den Ausbruch der Revolution letztlich gespielt hat. Dann geht es um die Revolution selbst und wir verstehen darunter also auch mehr als die hier anmoderierte Oktoberrevolution. Es geht um einen revolutionären Prozess der Jahre 1917 bis 1922, die zwei Revolutionen in Russland, Februarrevolution mit dem Sturz des Zaren und die Machtübernahme der Bolschewiki im Oktober und den anschließenden Bürgerkrieg, der eigentlich letztendlich überhaupt erst die Entscheidung gebracht hat. Im zweiten großen Teil der Folgen wird es zunächst um die Sowjetunion gehen, also eine Antwort auf die Frage, was ist denn eigentlich in dem Land, wo die Revolution stattgefunden hat, dann wirklich passiert? Wie ist es da weitergegangen? Wie sah dieser neue Staat aus? Das wollen wir uns anschauen. Des Weiteren geht es um, wie gesagt, die weltweiten Folgen, wobei wir die nicht in der Ausstellung abbilden können. Das würde den Rahmen bei weitem sprengen. Deswegen haben wir uns auf Europa konzentriert. Und deswegen wird unsere Ausstellung auch gemäß dieser Marke heißen 1917 Revolution Russland und Europa. Auch da müssen wir nochmal eine Auswahl treffen. Ganz Europa können wir auch nicht abbilden. Wir haben uns für 6 Länder entschieden, an denen wir eine besondere Reaktion und auch Gegenreaktion auf die Revolution zeigen wollen, die in gewisser Weise auch typisch war. Das sind Deutschland, Großbritannien und Frankreich, Polen, Italien und Ungarn. Des Weiteren geht es bei den Folgen um Migrationsbewegungen. Einmal raus aus der Sowjetunion. Es gab nach der Revolution in der neuen Gesellschaft für viele Menschen und soziale Gruppen keinen Platz mehr, die freiwillig oder auch gezwungenermaßen das Land verlassen haben oder eben verlassen mussten. Und umgekehrt Migration rein in die Sowjetunion, denn die Sowjetunion war ja in den 20er Jahren eine Projektionsfläche und auch ein Sehnsuchtsort für Schriftsteller, Architekten, Künstler und viele andere, die in die Sowjetunion gereist sind, teilweise um zu bleiben, um am Aufbau dieser neuen Gesellschaft mitzuwirken. Und zeitlich etwas später, in den 30er Jahren, ein Zufluchtsort für die deutschen Kommunisten. Auch das wollen wir zeigen. Und ein dritter Aspekt bei den Folgen, ist mir gerade entfallen. Wir enden mit der Ausstellung mit dem Epilog. Nein, Entschuldigung, das sind die drei Folgen. Wir haben die Sowjetunion als Folge, die Migrationen und also rein in die Sowjetunion und raus aus der Sowjetunion. Und den Epilog wird ein kleiner Teil am Ende der Ausstellung sein, wo wir Gedankenanstöße und Impulse geben wollen, mit dem wir den Besucher in seine eigene Gegenwart zurückführen wollen, wo er nach diesem chronologischen Rundgang sich mit Positionen, die zu der Revolution im Laufe des 20. Jahrhunderts eingenommen wurden, Instrumentalisierungen, Mythologisierungen, Interpretationen ganz unterschiedlicher Art. Wir wollen das mit Texten tun, aber auch mit Kunstwerken von drei noch lebenden Künstlern, die aus ganz unterschiedlichen biografischen Zusammenhängen sich mit der Revolution befasst haben, sodass der Besucher am Ende seines Rundgangs für sich selbst vielleicht eine Antwort auf die Frage finden kann, mit der ich angefangen habe, warum sollten wir uns eigentlich heute noch an die Oktoberrevolution erinnern?
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Jannecke. Hört man mich jetzt? Oder? Ja? Jetzt bin ich da. Wir kommen auf die Frage, wie wir uns erinnern sollten oder können, ja noch zurück. Aber Herr Barbarowski, wir sind ja heute im Zeitalter der ernüchterten Revolutionäre. Wir haben viele Revolutionen nicht selbst gestaltet, aber auch erlebt, die im Endeffekt von der Freiheit umkippten in die neue Unterdrückung. Gab es Chancen 1917 wirklich in Russland, das Land zu erneuern? Und ist das, was dann neu kam, eine Chance gewesen für die Gesellschaft?
Naja, eine Chance zur Erneuerung gibt es ja immer. Und dass der Bolschewismus eine Erneuerung gewesen ist, das wird man ja sagen können. Ob das für die meisten Menschen eine schöne Erneuerung gewesen ist, ist eine ganz andere Frage. Alles kann immer ganz anders kommen. Es gibt keine Ursachen in dem Sinn, dass sich aus einer Situation etwas zwangsläufig entwickeln muss. Alle Menschen können immer anders handeln, als sie handeln müssen, wenn sie es wollen. Und so ist es auch hier. Die Bolschewiki waren keine monolithische Partei. Es gab unterschiedliche Strömungen in dieser Partei. Und Lenin war zweifellos der radikalste Exponent in dieser Gruppe. Wenn ich vielleicht noch mal kurz rekapitulieren kann, worum es eigentlich geht, damit man versteht, dass es wenig Chancen gab für eine liberale, demokratische Entwicklung. Das lag eben nicht nur an den Bolschewiki, die diese Entwicklung nicht wollten, sondern eben auch an der tiefen Spaltung der russischen Gesellschaft. Man könnte sagen, dass die russische Gesellschaft vor 1917 eine Apartheidsgesellschaft war, in der, wenn man von Gesellschaft überhaupt sprach, die Besitzenden und Gebildeten gemeint waren, die sozusagen alle Rechte und Privilegien besaßen und auf der anderen Seite das große Heer der Bauern, zum großen Teil Analphabeten und ausgeschlossen von dem, was man Gesellschaft nennen kann. Die Revolution, als sie im Februar 1917 ausbrach, hat genau das zum Ausdruck gebracht. Eigentlich war das keine klassische Revolution, sondern zunächst waren das Streiks von unzufriedenen, hungernden Arbeitern. Von Frauen ging das aus, die auf die Straße gingen und gegen die Brotpreise demonstrierten. Das führte dann dazu, dass irgendwann die Stimmung in der Hauptstadt kippte, die Soldaten zu den Aufständischen überliefen und die Ordnung zusammenbrach. Und dann geschah etwas, woraus sich eine fatale Entwicklung ergab. Die Liberalen, die in dem Zensusparlament saßen, zwangen den Zaren abzudanken. Der Zar war aber im Zarenreich die einzige Legitimationsquelle der Macht. Die Macht war weder durch Wahlen legitimiert, noch durch irgendwelche Verfassungen, sondern sie war legitimiert durch Tradition und das Herrscherhaus. Das Herrscherhaus verklammerte das Imperium. In dem Augenblick, als der Zar abdankte und dann auch noch für seinen Sohn gleich mit abdankte, entstand das große Problem, dass die Legitimationsquelle der Herrschaft verschwunden war. Und in dem Augenblick konnte jede Partei, jede Gruppe von sich behaupten, den Anspruch auf legitime Machtergreifung zu haben. Weil niemand legitimiert war. Weil niemand legitimiert war, konnte jeder die Macht beanspruchen. Man könnte also sagen, mit Carl Schmitt, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Das war das Problem, das da entstand. Die Liberalen machten nun den großen Fehler. Sie stellten die Ordnung zur Disposition. Sie lösten den zarischen Staat auf. Sie schickten die Polizei nach Hause. Sie entließen die Gouverneure. Und sie demobilisierten die Armee. Das Problem, was entstand, ist, dass die Liberalen, die nun sozusagen ihre Gesetzgebung umsetzen wollten, keine Instrumente und Institutionen mehr hatten, mit denen sie das machen konnten. Auf der anderen Seite entstand sozusagen eine Vertretung des Volkes, der Bauern und Arbeiter, die nicht zur Gesellschaft gehörten, in den Arbeiter- und Soldatenräten. Das Tragische war, dass die Arbeiter- und Soldatenräte über die Waffen verfügten, die die Liberalen nicht hatten. Nämlich die Bauern waren in Waffen. Die Bolschewiki, die nach der Rückkehr von Lenin durch die Verschlimmerung der Versorgungslage an Bedeutung gewannen, begriffen sehr schnell, dass in dieser verfahrenen Situation im Grunde jeder die Macht beanspruchen konnte. Und Lenin war es, der im April 1917 sagte, wir nehmen uns die Macht, auf die Geschichte kann ich nicht warten und will ich auch nicht warten. Im Grunde ein sehr unmarxistischer Zuschnitt, der von den Menschewiki und den Sozialrevolutionären ja auch nicht mitgetragen wurde. Lenin setzte alles auf eine Karte. Lenin war ein Mann, der Karl Schmidt gefallen hätte. Ein Mann der Tat, der jetzt tun musste, was getan werden musste. Als die Revolution im Oktober 1917 vollzogen wurde, hatte das die fatale Folge, dass nunmehr Lenin seinen radikalen Kurs durchsetzen konnte, weil die Bolschewiki, nachdem sie die Macht ergriffen hatten, vor nichts mehr Angst hatten, als dass die Gegenrevolution sie stürzen würde. Und sie waren überrascht, dass nichts passierte, dass niemand kam, um sie zu verhaften. Und Lenin nutzte diese Situation, um diese kleine Partei verschworener Revolutionäre auf sich einzuschwören. Also man könnte auch sagen, dass die Situation des Chaos, der Anarchie, diese kleine Gruppe von entschlossenen Leuten Kohäsion gab und zusammenschloss. Und was ich damit sagen will ist, unter den Bedingungen des Zerfalls von staatlicher Ordnung, des kompletten Zusammenbruchs, hatte die entschlossenste, autoritärste Gruppe von allen die größten Erfolgsaussichten. Und weil das so war, gab es für die Entwicklung demokratischer Strukturen und pluraler Ordnungen wenig Chancen. Damit ist nicht gesagt, dass das ausweglos war. Auch die bolschewistische Partei hätte sich von innen reformieren können. Aber Lenin konnte seinen radikalen, extremistischen und rücksichtslosen Kurs unter diesen Bedingungen besser durchsetzen, als wenn er es unter Bedingungen hätte durchsetzen müssen, in denen es noch Institutionen gegeben hätte, die das hätten abfedern können. Also kurzum, die Situation muss man genau beschreiben. Und wenn man die Situation genau beschrieben hat, dann versteht man, welche alternativen Möglichkeiten überhaupt noch aufscheinen konnten. Also die Chance, dass es zu einer autoritären Ordnung kommen würde, war sehr groß. Es hätte am Ende auch eine weiße Ordnung. Wenn die Weißen gewonnen hätten, hätte es eine weiße autoritäre Ordnung gegeben. Für eine demokratische, plurale Ordnung gab es eher wenig Chancen.
Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Wenn Sie das nochmal nachlesen möchten, im Essayband dieses zwei Bänders hier, wird dieses Riesenthema, was Herr Barbarowski eben umrissen hat, nochmal aufgefächert. Da wird über die Situation der Landbevölkerung geschrieben, da wird darüber geschrieben, welche Rolle spielt eigentlich die Intelligenzia, also die Intellektuellen in dieser Revolution und nach dieser Revolution. Es wird über den Aufbruch der Künste geschrieben, denn Sie wissen vermutlich, dass dieser Aufbruch im Oktober nicht nur ein politischer war, sondern dann auch eben ein künstlerischer, zumindest eine lange Zeit. Und es wird die Frage, die uns ja auch hier umtreibt, in der Kürze der Zeit, war das ein Neubeginn oder eine Katastrophe nochmal erörtert und ventiliert. Darüber gibt es ja Tonnen von Literatur. Solche Kataloge mit ihren Essays haben ja die Chance, dass sie hochverdichtet Informationen und Anregungen anbieten. Und die Frage darüber, was denn diese Revolution mal war und was sie uns Europäern heute bedeutet, ist ja nicht vom Tisch und ist nicht nur eine Frage von Spezialisten. Es gibt noch Sympathisanten des sozialistischen Projekts. Es gibt Kritiker desselben Projektes, die bei uns Politik machen und vertreten. Und also ist die Frage, die ich jetzt an Dirk van Laak gebe, welchen Stellenwert hat denn eigentlich diese Revolutionserinnerung heute oder sollte sie haben? Eine sehr aktuelle, die natürlich auch Auskunft darüber gibt, wie halten wir es denn mit dem Traum von der Revolution?
Ja, meine Damen und Herren, wie Sie gehört haben, kann ich nicht die Autorität des Experten, des Spezialisten für mich beanspruchen. Immerhin habe ich Lenin mal im Mausoleum in Moskau in die geschlossenen Augen geblickt. Insofern bin ich dem Weltgeist begegnet, wenn Sie so mögen. Aber als Allgemeinhistoriker für die neueste Zeit stolpert man natürlich immer wieder über die Russische Revolution als wichtigen Referenzpunkt. Trotzdem möchte ich die Frage stellen, gibt es heute eigentlich noch jemanden, dem, der sie sich zu eigen macht und der sich wirklich emphatisch dahinter stellt und jetzt 100 Jahre später gewissermaßen ein lebendiges, das als ein lebendiges Erbe, was zu bewahren gilt, aufgreift, bis auf natürlich die wenigen Sowjetunion-Nostalgiker. Ich glaube eher, dass die Stimmung gerade eine ganz andere ist, eine, die fort von vom Revolutionären geht. Der Alltag bietet genug an Revolution, an Veränderung. Insofern gibt es gerade keine revolutionäre Stimmung, jedenfalls nicht in Mitteleuropa. Und insofern ist diese Emphase, die diesem Begriff Revolution mal innewohnte, als politischem Konzept, auch als Schlagwort, hat sich so ein bisschen verschliffen. Natürlich, es gibt die Referenz auf die friedliche Revolution 89-90, das ist positiv konnotiert, ordnet sich aber nicht unbedingt ein in diese lange Tradition des revolutionären Denkens. Hier muss man an drei große Ereignisse zurückerinnern. Die amerikanische Revolution 1776, wo, wenn Sie so wollen, die Freiheit erkämpft wurde. Das ist ja auch gleichzeitig die erste Dekolonisation gewesen, einer europäischen abhängigen Macht. Dann natürlich die französische Revolution, der so etwas wie Brüderlichkeit und Demokratie erkämpft wurde. Revolution stünde dann für das Erkämpfen von Gleichheit, also Freiheit, Gleichheit, wenn Sie so wollen, aber eine Gleichheit, die dann zugleich eben frei wurde und in sehr fatale Konsequenzen umgeschlagen ist. Und das ist heute eigentlich präsenter, denn die Forschung ist in den letzten Jahren eher dazu übergegangen, meiner Meinung nach die Bedeutung der russischen Revolution etwas zu relativieren, auch Frage zu stellen, war das überhaupt eine Revolution? Wie viele Leute haben sich überhaupt daran beteiligt? Sind das nicht nur ein paar Menschen gewesen? Die Großteil, selbst der Petrograder Bevölkerung, hat es gar nicht mal mitbekommen, geschweige denn in diesem Reich. Das ist erst nach und nach durchgestellt worden, sodass man, wie meine Vorredner gesagt haben, man natürlich den ganzen Prozess der Etablierung der Revolution mit einbeziehen muss. Und da ragt es natürlich schon heraus, in aller Hinsicht ist zu einem Referenzpunkt, zu einer Erfahrung des 20. Jahrhunderts geworden. Diese frühe Sowjetunion, optionär nennt oder nicht, ist ein prägendes Ereignis, ein prägendes Prägnis, auch dann später für andere Länder geworden. Vor allem gewissermaßen die einsetzende Aufbau der Sowjetunion, die 20er Jahre, Fünfjahresplan 1929, die Etablierung der Macht, die Industrialisierung, das haben die Zeitgenossen ins bürgerliche Lager hinein mit Faszination beobachtet, sind dahin gereist und haben das beschrieben, haben sich natürlich auch die Augen verblenden lassen durch das, was sie da sahen auf diesen Baustellen und in der Propaganda. Ich würde, um es kurz zu machen, vielleicht so ein paar Dinge anführen, lancieren, für die russische Revolution heute erinnert werden kann. Das ist natürlich einmal für den hochmodernen Willen zur Umgestaltung vor. Also das sowjetische Projekt ist eine bis dahin ein einmaliger Versuch gewesen, eine Gesellschaft umzugestalten. Und das, und da ist sie auch wieder musterbildend gewesen, auf der Basis einer nicht verstandenen Geschichte. Also eine Geschichte, die scheinbar gesetzmäßig fand. Und daraus hat man gewissermaßen eine Botschaft, eine Aufgabe genommen, einen Tarismus, die Gesellschaft umzugestalten, neuen Menschen zu propagieren und auch die Natur umzugestalten. In dieser Form ist das zuvor nicht geschehen, ist aber da sehr häufig kopiert worden. Auch das ist ein Erbe der Revolution oder des sowjetischen Experiments. Sie ist eigentlich das 20. Jahrhundert über dann später auch im Prozess der Dekolonisation und der Unabhängigwerdung dessen, was man heute globaler Süd, für viele Länder eine Erfahrung gewesen, die man möglicherweise verlieren kann. Also sich aus feudalen Strukturen, aus der Vormoderne, mit einer großen Hauruck-Aktion und eine Gesellschaft zu stellen von Grund auf der Basis einer, wenn Sie so wollen, ausgebeuteten Uhr. Und das hat gewissermaßen fatale Konsequenzen an vielen Orten gehabt, in China vielleicht am brutalsten, fast noch brutaler als in der Sowjetunion. Es ist aber auch ein Muster der möglichen anderen Prozesse. Ich merke, wir bekommen schon Hinweise, dass die Zeit anläuft. Es ist ein Muster für die Verführbarkeit von Intellektuellen geworden, die sich gewissermaßen haben faszinieren lassen den Ereignissen. John Reed möchte ich nur erwähnen, den amerikanischen, der den später immer wieder zurückgekommen ist. Es ist ein Worden für die Kraft der Propaganda, die massiv und sehr umfassend gewirkt hat, weit über die Sowjetunion hinaus, von deren Blendkraft sich viele Intellektuelle dann schrittweise erst herausgearbeitet haben. Also kurzum, ich möchte das abkürzen, könnte noch lange reden, die russische Revolution wirklich natürlich ein welthistorisches Ereignis, noch Gorbatschow hat von einer Stärke der Menschheit gesprochen. Das würde man heute natürlich nicht mehr probieren, sondern sehr ambivalent, um das Mindeste zu sagen. Also man braucht es nicht kleinreden, aber man muss es heute in deutlich anderem Licht sehen.
Ich nutze einfach die Eingangsbemerkungen, die Sie gemacht haben, um das ganze Ausstellung zurückzuholen, die mir natürlich besonders am Herzen liegt. Und Sie hatten gesagt, die Stimmung ist eine Revolution und das trifft genau die offizielle russische Interpretation zurzeit. Also da gibt es Sachen, die man dazu sagen kann, aber nichts gibt es so wenig wie Revolution, was die Russen derzeit haben wollen. Und das ist natürlich etwas, womit wir uns auch bei der Ausstellungsarbeit auseinandersetzen müssen, weil wir wollen ja Exponate zeigen. Wir müssen mit den russischen Kollegen zusammenarbeiten. Wir müssen auswählen, welche Exponate wir zeigen. Aber wir müssen uns auch damit auseinandersetzen, welche Exponate die russischen Kollegen wollen, welche sie selber haben wollen, welche sie selber zeigen, in welchem Kontext sie sie zeigen, welchen Kontext sie uns erlauben, ihre Exponate zu zeigen. Also da kommt dieser, den Sie angesprochen haben, der aktuellen Erinnerung ganz nah an die Ausstellungsarbeit auch ran. Und natürlich, dass wir mit unserer Auswahl sowohl unseren Standpunkt klar machen können, aber auch eine Kommunikation und Diskussion mit den russischen Kollegen auf diese Weise nutzen und anstoßen, denn für sowas sind Projekte ja auch da.
Wenn man, es kommt immer darauf an, Perspektive und aus welchem kulturellen Kontext man auf diese Revolution schaut. Auf dem Mittag in Hamburg habe ich mich mit indischen Historikerkollegen unterhalten, bei denen der Marxismus präsent ist und wo es ein positives Bild von der russischen Revolution gibt. Und das hat dann, dass die russische Revolution kein Ereignis war, das von unten kam, sondern ein Ereignis, das 20 Jahre dauerte und eine Revolution von oben war. Und was uns das zeigt ist, wenn man Hugo Chavez schaut oder andere autoritäre Regime in der sogenannten dritten, dann sieht man, dass das Attraktive daran war, dass das ein Modernisierungsmodell Revolution für unterentwickelte Länder war. Es war gar nicht für Europa attraktiv, es war für Lateinamerika, für Indien, für afrikanische Länder attraktiv, weil das sowjetische Modell eines zeigt, man kann mit dem Primat des Politischen das ökonomische Alternativlose aushebeln und man kann einfach tun, was man will und man kann, und das ist etwas, was immer noch bleibt. Natürlich interessieren wir uns alle nicht mehr für die Revolution. Die Faszination, die von der Revolution selbst für die Bürgerlichen der 30er Jahre ausging, lag nur darin, dass hier ein Regime war, das sich über scheinbar objektive ökonomische Gesetze setzte und diese Gesellschaft umfunktionierte. Und heute haben wir doch das Gefühl, allenthalben, dass wir den Verhältnissen ausgeliefert sind. Und in diesem Sinne ist das etwas, was nicht sterben wird, was bleiben wird. Es muss jetzt nicht die russische Revolution sein. Der Gedanke daran, dass man Herr der Verhältnisse sein kann, wenn man es sein möchte. Und die sind dafür ein Musterbeispiel gewesen, dass das geht.
Sie können das alles noch nachlesen, auch den Export des Traums von der Revolution in diesem Essayband des Sandstein Verlages. Sie können das dann anschauen. Wir könnten jetzt noch stundenlang darüber reden, wie man das stellt, wie man Exponate findet, die das sichtbar machen. Zwei Reminiszenzen, ich weiß. Friedrich Schiller hat die Frage gestellt im Blick auf die Französische, wie wird man mündig zur Freiheit? Das ist auch unsere Frage geblieben, trotz und mit dem Roten Oktober. Und in Dantons Tod von Georg Büchner finden Sie eine wunderbare, wo Robespierre erklärt, wie sich Tugend und Terror verschwistern müssen, um die Welt zu ändern.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.